Wir fahren fort mit dem Buch von James Melnick, Gott sein Haus saniert. Was muss denn getan werden, dass unsere Pfarreien wieder Relevanz bekommen, damit sie missionarische Spiritualität aufgreifen? Und da ist ein Punkt, da wird endlos diskutiert, aufbauende Musik. Beim Radio haben wir das auch, dieses Thema. Beim Hörerservice kommen wieder Beschwerden rein, die Musik ist zu modern geworden bei Radio Horeb. Bedenkt, welche Zuhörer ihr habt, das sind ja vorwiegend auch Mittelalter aufwärts. Und sozusagen bei der Jugendsendung könnt ihr euch austoben, aber für den Rest des Programms bleibt es mal schön dezent. Ich kann das verstehen. Das ist natürlich nicht nur bei uns, für jeden Sender extrem schwer, weil wir auch verschiedene Altersgruppen und verschiedene Geschmäcker haben. Bei der Erneuerung einer Pfarrgemeinde, so James Mellon, sagt man, geht es immer um die drei folgenden Elemente: Willkommenskultur, Lieder und Predigten. Niemand bestreitet, dass Musik die Macht hat, uns in der Tiefe der Seele zu berühren. Wer singt, betet doppelt. Das hat der Heike Augustinus geschrieben. Da sind manche Gemeinden sehr sparsam, wenn man so hinschaut. Die Männer da, die stehen oft die Holzklötze hinten drin und beten, singen so gut wie nie mit. In manchen. Also Männer dieser Welt, die ihr uns zuhört, singt im Gottesdienst mit, dann betet ihr doppelt. Deshalb sind Musik und Lobpreis für Gott ein integraler Bestandteil der Liturgie. Es ist mehr als 50 Jahre her, seit das Zweite Vatikanum die Konstitution über die Liturgie Sacrosanctum Concilium als erstes von 16 Dokumenten veröffentlicht hat. Das war ein Fanfarenstoß für die Erneuerung aller Aspekte der Liturgie, sodass die Gläubigen mit einer, Zitat, vollen, bewussten und tätigen Teilnahme dabei sein können. Participatio actuosa nennt sich das lateinisch. Und das kommt ungefähr ein Dutzend Mal in dieser Konstitution vor, ist also das Schlüsselwort. Bewusste, tätige Teilnahme. Und das werden Sie jetzt gleich mal hören, was in der Geschichte der Kirche abgegangen ist. Man hat nämlich die Gläubigen abgehängt. Der Hintergrund dieses Aufrufs zur Erneuerung war die liturgische Bewegung. Sie hat am Ende des 19. Jahrhunderts begonnen und die Gelehrten dazu gebracht, mehr über die Art und Weise zu forschen, wie die frühe Kirche Eucharistie gefeiert und wie sich diese Feier über Jahrhunderte weiterentwickelt hatte. Was ursprünglich eine gemeinsame Erfahrung des Gottesdienstes für das ganze Volk Gottes, Kleriker und Laien zugleich gewesen ist, hat sich im Lauf des Mittelalters leider in drei unterschiedliche Formen der Beteiligung entwickelt. Zuerst war die Person des Priesters, dessen Gebet fast im Alleingang stattfand. Er betete auf Lateinisch, was schon damals nicht mehr die Sprache des Volkes war, und er betete still. Ich erinnere mich an meine Mutter, als dann endlich die deutsche Volkssprache möglich war, war sie überglücklich. Sie hat gesagt, sie kann da überhaupt nicht verstehen, dass das so von manchen Gruppen so bekämpft worden ist. Das war sicher ein Riesenfortschritt. Wenngleich auch ich gelegentlich an den Hoffesten auch eine lateinische Messe feiere, habe nichts dagegen, aber insgesamt, glaube ich, war es sicher ein Riesendurchbruch. Das Volk war still, er betete auf Lateinisch. Zweitens gab es den Chor, der anspruchsvolle Formen jener Gebete sang, die ursprünglich die Versammlung der Gläubigen gesungen hatte. An dritter Stelle konnten die Laien, die weit weg vom Altar, weder mit dem Chor mitsangen, noch mit dem Gebet des Priesters sich verbinden konnten. Wer gebildet war, konnte versuchen, der Liturgie mit einem eigenen Messbuch zu folgen. Doch bis zum 20. Jahrhundert konnte ein Großteil der Katholiken nicht einmal lesen. Somit waren die Laien lediglich passive Zuschauer. Der Messbesuch erfolgte oft aus Pflichtgefühl und diese Verpflichtung, die Messe zu hören, wurde durch persönliche Gebete gefüllt, wie zum Beispiel den Rosenkranz. Die Aufmerksamkeit war dabei nicht auf den Altar gerichtet, sondern eher auf die Gegenwart Jesu Christi im Tabernakel. Das hat konkret so ausgeschaut, das Allerheiligste wurde ausgesetzt über dem Tabernakel, unten hat der Priester die Messe gefeiert und das Volk betete still den Rosenkranz. Also da müssen wir doch wirklich sagen, Entschuldigung, weil immer wieder auch das Zweite Vatikanum und die Liturgiereform kritisiert wird, da sind wir doch Lichtjahre weiter und sind wir doch froh, dass das so passiert ist. Sicher hat es da auch manche Unüberlegtheiten gegeben oder Dinge, die vielleicht zu schnell und zu unbedacht geschehen sind, aber insgesamt ist doch, Entschuldigung, ein riesiger Schritt nach vorne gewesen. In den Jahren nach dem Konzil wurden Versuche gemacht, die Laien in die volle, bewusste und aktive Teilnahme zu rufen und Musik wurde als bestes Mittel angesehen, um diesen Wandel in Gang zu bringen. Bedauerlicherweise hat man sich jedoch in den folgenden Jahrzehnten vom Schönen und Transzendenten sehr abgewandt und dem rein Funktionalen zugewandt. Beteiligung wurde in verengender Weise definiert als Mitmachen und die überragende Qualität liturgischer Musik sank drastisch. In dieser Zeit hat sich in der Kirche eine zutiefst falsche Ansicht eingenistet. Das Alte ist schlecht, und nur das Neue ist gut. Als Antwort auf die Ausbreitung dieser sehr unkatholischen Sichtweise kam es zu einer ebenso falschen Bewertung, das Neue sei schlecht und nur das Alte sei gut. Jesus sagte, jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Als ich Theologie studierte, hatten sein Professor mit dem weisen Prinzip bekannt gemacht, es gehe bei den großen Geheimnissen des christlichen Glaubens immer um ein Sowohl als auch. Lateinisch heißt das et et, sowohl als auch. Und das ist, liebe Zuhörer, ein Grundprinzip katholischer Theologie und ich möchte fast sagen des Menschseins überhaupt. Wenn wir zum Beispiel die Heilige Schrift anschauen, die katholische Sicht ist Schrift und Tradition. Ich kann nicht nur das Wort Gottes einfach hernehmen, sondern ich muss auch schauen, wie haben die ersten Christen das gelebt und verstanden. Weil man kann es verschieden interpretieren. Also ist die Auslegung wichtig. Das protestantische Prinzip ist sola scriptura, nur die Schrift. Oder denken Sie zum Beispiel auch an die Werke und die Rechtfertigung. Natürlich ist die Gnade immer das Entscheidende, aber die Mitwirkung des Menschen gehört auch dazu. Und deshalb sagen wir sowohl die Gnade als auch die Mitwirkung des Menschen. Und das ist ein Prinzip überhaupt. Auch zum Beispiel, ich habe viel mit Kranken zu tun, war jetzt auch erst wieder bei jemandem im Krankenhaus. Natürlich kann ich sagen, jetzt bete ich halt mal den Weltmeister und der liebe Gott wird den Rest schon richten. Aber das ist nicht katholisch. Das ist keine katholische Denkform. Sowohl die Medizin wie das Gebet. Beides. Sowohl als auch. Und das geht bis in die Behandlungsformen hinein. Ich denke zum Beispiel mal, bei einem Arzt habe ich gelesen, Medizin in der Hand eines Törichten wird zu Gift und Gift in der Hand eines Weisen wird zu Medizin. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie man es einsetzt, wie man es dosiert, wer damit umzugehen versteht. Also das kann sowohl, das gleiche Mittel kann sie sowohl töten, wie auch Heilmittel sein, sowohl als auch. Und verstehen Sie, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber das ist ein katholisches Prinzip. Und es ist nicht einfach verengend, es geht nur um das und so. Und da würde ich gerne auch meine eigene Standpunktsendung darüber machen, weil viele das eigentlich nicht mehr verstanden haben und auch heute nicht mehr verstehen. Es geht schon auch sehr um die Mitwirkung des Menschen. Wir können nicht sagen, ja, der liebe Gott wird schon richten, sondern wir müssen schon auch schauen, wie hier, es sagt, die Musik muss einfach stimmen. Es muss, es wird noch später ausgeführt, eine Musik sein, die die Herzen berührt und erreicht. Und das kann von mir aus Gregorianik, Bach sein, das kann auch moderner Lobpreis sein. Aber es darf nicht Trash-Metal sein, Entschuldigung, wenn ich das formuliere, es darf nicht Heavy-Metal, Black-Metal oder sonstiges Metallzeug sein. Es darf beschwingt, es darf wirklich auch mal richtig knackig abgehen, mag ich auch, moderne Lobpreismusik. Aber man muss irgendwie spüren, dass es, wir nennen das gesalbte Musik, dass irgendwie die Herzen der Menschen erreicht werden. Und das ist das Kriterium. Übrigens, wenn wir bei Musik gerade sind, das noch zum Schluss, ich überschreite schon wieder die Sendezeit. Man hat mit Kühen ein Experiment gemacht, denen hat man Musik ausgesetzt. Und wissen Sie, da gibt es dann drei Kategorien. Beim einen Mal, da haben sie richtig mehr Milch gegeben und beim anderen Mal, das war dann richtig so Hardrock-Musik, da haben sie weniger gegeben und dann bei anderer Musik, das war dann so, da haben sie nicht darauf reagiert, weder noch. Also wir müssten vielleicht mal die Musik, die wir bei Radio Horeb einsetzen, den Kühen vorspielen und dann messen, wie viel Milch sie geben. Dann haben wir das richtige Ergebnis. Jetzt haben wir es gefunden. Ich darf Ihnen den Segen mitgeben. Es segne und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Freude mit unserem Programm und bleiben Sie uns verbunden.